der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zum Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe und immer noch freue. Kai Rieke. Hallo, herzlich willkommen, Kai.
Moin, moin.
So, Kai, ich bin mir nicht ganz sicher, wie prominent du eigentlich bist.
Das weiß ich auch nicht. Also ich bin ja eigentlich auch nicht so der so auf Fame aus ist, so.
Und das ist einer der vielen Punkte, die dich so sympathisch machen. Trotzdem ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, dass du dich kurz nochmal vorstellst und mal sagst, was dich hierher gebracht hat und wie es so weit kommen konnte.
Wie konnte es so weit kommen? Also, wie konnte es so weit kommen? Also irgendwie nach der Gründung von E-Darling bin ich zu Project A, also CMO zum Ausleihen. Hab dann die 5 Jahre mit und unter Florian Heinemann die ganzen Beteiligungen betreut und also von bis, ne? Also von irgendwie, es war noch keiner da.
Dann also ein Kind des Berliner Ökosystems.
Ein absolutes Kind des Berliner Ökosystems, Wurzeln in Rocket und
wir kennen uns über Flo oder über André Alper, oder?
Ja, genau. Also wir haben eben schon geknubbelt durch Wien, eigentlich richtig. Aber also ich glaube, die Kombination aus beiden war es am Ende, die den Funken so überspringen hat lassen. Ne?
Okay, also erst einmal E-Darling, das war
Das war so mein Start in der Berliner Szene. Also deshalb bin ich eigentlich nach Berlin gezogen, um E-Darling mitzugründen. Super spannende Zeit. Wie gesagt, zu Project A, da irgendwie einen Großteil der Beteiligung betreut, was das Marketing angeht. Es gab noch keinen Ärmelhochattacke, AdWords-Kampagnen selber aufgesetzt, Pixel eingebaut, dies, das, jenes. Bis hin zu Sparring beibringen oder am Ende die Händchen halten, einmal die Woche Kaffee trinken mit den Leuten. Also je nach Level, wer der Counterpart war. Ich bin da so vor ungefähr 2,5 Jahren raus. Hm. Dann eher so durch Zufall, aus Freelancen gekommen. War wirklich interessanten Firmen. Irgendwie lange bei Fissmann die so begleitet, was so digitale Transformation angeht. Dann parallel in der Otto-Gruppe durch einen Zufall in Sebastian Klauke gelaufen, mit dem eigentlich gesprochen, weil ich nicht so richtig wusste, ob ich eine eigene Firma gründen will oder auch nicht. So die erste Hälfte, warum ein Gespräch war, wie Otto meine Idee finden würde. Und die zweite Hälfte war eigentlich, wo Sebastian meinte, Mensch, willst du nicht bei uns anfangen? Habe ich dann gemacht.
Und was heißt das, bei uns anfangen? Was war da also so deine Aufgabe?
Also in der Otto-Gruppe, die haben im Prinzip so ein Digital Operative Excellence Team, die halt ähnlich wie so, ich will jetzt nicht In-House Consultants sagen, aber im Prinzip die einzelnen Tochterfirmen der Otto-Gruppe unterstützt haben im Thema Marketing, im Thema wie baue ich eine App, solche Sachen. Das habe ich jetzt ein Jahr lang gemacht. Das war sehr, sehr spannend. Ja, nebenbei haben wir beide ja noch unser Spaßprojekt als das Schattenkabinett von André in dem Ask OMR-Podcast, was ich hier so ein bisschen so als Gehirnjogging sehe.
Ja, Schattenkabinett ist gut. Schöne Grüße an Herrn Dr. Alper. ich glaube, er mag das gar nicht gerne, wenn er Dr. Alper genannt wird.
Nee.
Ich glaube, er ist auch
Er mag das genauso wenig wie das Akzent auf dem E.
Ja. Stimmt. So, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Aber das, was ich so verlockend fand, als du dich bereit erklärt hast, zu diesem Podcast zu kommen, ist, wir wollen ja hier über die Transformation von Marketingmodellen sprechen. Und es gibt ja viele, die kennen entweder sehr stark die traditionelle Welt von Marketeers und es gibt auch einige, das sind natürlich deutlich weniger, die kennen so die Pure-Play-Startup-Welt, also die Welt der Herausforderer. Du hast ja gerade so in den letzten 4, 5 Jahren beide Welten kennengelernt. Und du hast diesen Kulturschock, wenn es den überhaupt gab, so gut überstanden, dass du das total gut reflektieren kannst. Das ist erstmal toll. Magst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, ohne dass du jetzt irgendwie auf spezifische Unternehmen eingehen musst? Aber wenn du so es in ein Wort zusammenfassen musst oder vielleicht in einen Satz, was unterscheidet denn die Marketing treibenden Unternehmen oder werbetreibenden Unternehmen, die jetzt durch diese digitale Welt herausgefordert werden und gut vorankommen von denen, die herausgefordert sind und eher so Marktanteile abgeben und eher auf der Verliererseite sind.
Also interessanterweise hat so jeder, ich glaube, jeder denkt immer, oh Gott, bei mir ist es ganz schlimm und alle anderen können es. Aber ich glaube, wenn man mal so ganz realistisch alles betrachtet, glaube ich, alle kochen irgendwie mit Wasser so, ne?
Und alle meinst du, die in der, in Anführungsstrichen, neuen Welt als auch in der alten Welt unterwegs sind?
Also ja, definitiv. Ne? Jeder hat so seine Herausforderungen. So, ne? Die Startups, sag ich mal, haben die Herausforderung, alles ist knapp. Geld ist knapp, Ressourcen sind knapp, Zeit ist knapp, Investoren sitzen im Nacken, man muss irgendwie Ziele erfüllen, Businesspläne irgendwie austesten, sich selber finden, pivoten. Und solche Geschichten, ich sage jetzt gar nicht, dass Startups per se immer alles richtig machen, so. Genauso, wenn du die jetzt ein bisschen älteren Firmen jetzt nimmst.
Die Zalandos dieser Welt, also die jetzt nicht mehr Early Stage sind, sondern schon, also Zalando ist natürlich schon ein Unicorn, aber die, wen meinst du da?
Du meinst jetzt so die also digital geborenen, ja. die N26 ja, dieser Welt zum Beispiel. Genau. Also die hätten natürlich einen Wahnsinnsvorteil, weil sie sich irgendwie angucken könnten, okay, hier ist eine Opportunity und wir bauen das mal aus dem Blauen, ohne jetzt so einen Konzern im Nacken zu haben mit Politik, Strukturen, an die man sich halten muss, sondern eigentlich auf einer Blaupause was bauen. Das sagt jetzt noch nicht aus, ob das Marketing jetzt toll ist oder schlecht ist oder ob das, weiß ich nicht, ob das BI-Setup gut ist oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist durch die Bank total, total unterschiedlich. Es gibt sicherlich Leute, die machen das wahnsinnig gut. Mhm. Es gibt Leute, die irgendwie wachsen schneller, als sie das wahrscheinlich verkraften können. Mhm. Und dann gibt es halt irgendwie Firmen, die es seit, weiß ich nicht, hunderten von Jahren gibt, mhm. Die jetzt also mal digital ausprobieren oder sagen, Mensch, digital ist wichtig. Da gibt es auch also sehr, sehr gute Beispiele. Ne? Also sicherlich macht so ein Fissmann das sehr, also sehr gut. Sie sagt, Mensch, wir müssen jetzt die Digital-Unit bauen, und setzen im Prinzip da viel, viel Effort und auch Geld ein, um sich für die nächsten 100 Jahre da zu wappnen.
Ich hätte es auch vermutet, dass das, wenn du sagst, die machen digital richtig gut, dass das vielleicht absolut so ist, aber dass es vermutlich auch rein komparativ zu anderen direkten Wettbewerb schon durchaus hilft, das digital besser zu machen oder schneller besser zu machen als deine direkten oder nahen Wettbewerber. Stimmt das?
Also ich meine, wenn du irgendwas besser machst, bist du immer besser als der Wettbewerber.
Aber also die Frage, wie relevant ist das, ne?
Ja,
ist das,
also es sagt dir ja auch keiner, ob du besser bist oder nicht. Ne? Ja. Also ich meine, wenn du bei der einen Firma A arbeitest, sagt dir ja auch keiner aus der Firma B, der dein Konkurrent ist, ob du besser bist oder schlechter bist. Ich denke mal, dass du halt irgendwie gucken musst, dass du dir möglichst viel Know-how irgendwie reinholst, ob du das intern hirest, extern reinholst, dass du nicht irgendwie drauf angewiesen bist, alle Fehler, die schon mal gemacht wurden, nochmal zu machen. Mhm. Oder muss sie diesen, also ich sag mal, du brauchst ja so ein bisschen so einen Blick fürs Ganze, um also auch digital dich vernünftig aufzustellen oder das Setup einfach zu machen. Also das Zusammenspiel aus Branding, Performance, BI, Produkt, vielleicht auch Sales, Marketing, Landingpages, Kundenservice, CRM, das spielt ja alles ineinander. Das kannst du jetzt ausprobieren. Oder halt auch so, ja, Leute wie dich fragen. So, ne? Also dann kann man sich, glaube ich, ein bisschen Schmerz ersparen da bei dem ganzen Ding.
Wenn du es in der Reihenfolge bringen müsstest, die, du hast jetzt gesagt, okay, das Know-how reinzuholen, das ist, ich glaube, da sind wir uns total einig, das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn du so die anderen, sagen wir mal, Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, wie ist digitales Marketing in der Gesamtorganisation aufgehängt? Mhm. Wie gehen die mit Technologie um? Mhm. Wie gehen die, klar, mit dem Schnittstellen-Thema, Landingpages, ne? Also Schnittstelle, Kunde, Unternehmen, also kann alles Mögliche sein, aber auch so ein bisschen die Produktwelt mit da rein steuern. Es gibt es also bei People, kommen wir gleich bestimmt nochmal dazu, das glaube ich, können wir alle einen Haken ran machen. Was ist mit den anderen Themen wie Orga, Tech-Kompetenz?
Also ich glaube, es hängt wieder von der Firma stark ab, ne? Also das ist, also ich glaube, es macht halt total Sinn, irgendwie digital nicht irgendwie so als zusätzlichen Kanal zu sehen, also ey, wir machen jetzt hier irgendwie so große Sales mit der Vertriebsmannschaft und ach ja, jetzt auch digital, sondern ich glaube, man, also es ist einfach, es spielt ineinander so, ne? Und wenn man das halt irgendwie so als kleines Add-on sieht, also gibt es sicherlich Beispiele, also, wo ich mit Leuten gesprochen habe oder im Gespräch war, ob ich da jetzt berate oder nicht, wo die eher im Prinzip so einen Inhouse-Agentur-Ansatz verfolgen und gesagt haben, das ist jetzt unsere Digital-Unit, die macht halt unser SEO, die macht halt unser SEA und die Display-Kampagnen, die aber null integriert waren in irgendetwas, das macht halt aus meiner Sicht wenig Sinn. So. Dann kannst du auch bei einer Agentur bleiben, nur dass du die halt anders bezahlst, die Agentur, oder dass sie halt vielleicht anders incentiviert ist.
Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du so teilweise auch, wenn ich es richtig verstanden habe, so als in der Rolle des Interims CMOs für digitale Themen, da bist du ja sicherlich manchmal Entwicklungshelfer, manchmal Fitnesstrainer oder vielleicht auch mal Feuerwehr, das kannst du besser beurteilen. Was sind so die ersten Dinge, die du dir anguckst, wenn du in so ein Unternehmen reingehst? Also hast du so Frühindikatoren, wo du dann schneller ein Bild kriegst, mit was für einer Gemengelage du es eigentlich zu tun haben wirst, als vielleicht andere sich das Bild
schaffen. Also ich beschreibe das immer, also vielleicht liegt es auch an meinem E-Darling-Background, das ist ein bisschen so wie so ein erstes Date, ne? Also also was ich gerne mache, wenn ich eine neue Firma kennenlerne, ich nehme ja irgendwie 1-2 Tage Zeit, oder die Firma muss ich auch irgendwie 1-2 Tage Zeit nehmen natürlich, und ich versuche mit jedem zu reden, idealerweise ohne die Chefs, und rede halt, also wirklich vom Grafiker, also wirklich von A bis Z mit jedem, und lässt dir einfach mal erzählen, was sie so machen. Relativ entscheidende Frage ist immer, du, wenn dir die Firma gehören würde, was würdest du dann machen? Weil also das Lustige ist, meistens wissen die Leute eigentlich sehr, sehr genau Bescheid, was zu tun ist, kommen aber irgendwie nicht durch zur Geschäftsführung. So. Und manchmal fehlt halt so ein bisschen so die große Klammer, wo man sagt so, ach Mensch, das sind eigentlich die Bausteine, die man zusammenstecken sollte. Also zum Beispiel, also was ich jetzt ein paar Mal irgendwie gesehen habe, dass halt irgendwie Firmen gesagt haben, Mensch, wir machen jetzt irgendwie Branding. Und so, damit haben wir irgendwie alle angefangen bis vor 10 Jahren haben alle nur Branding, Markenkampagnen gemacht. So, und dann kam irgendwie Performance-Marketing, da haben relativ viele völlig umgeschwenkt, haben gesagt, ey, jetzt machen wir nur noch Performance, weil das kannst du messen. Haben aber eigentlich vergessen, was für die Marke zu tun. So. Und dadurch stirbt manchmal so ein bisschen die Gefahr, dass so der obere Funnel halt wegstirbt. Das ist natürlich sehr, sehr groß. Und man sagt, Mensch, die früheren Kohorten waren immer besser. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Und die jetzigen funktionieren nicht mehr so gut. Hat auch oft die Ursache dahin, dass irgendwie früher viel für die Marke getan wurde und jetzt eher die Leute über Gutscheine, Rabatte und über sowas reingeholt werden, damit halt noch irgendwas passiert. Und natürlich ist ein Kunde, der über einen Rabatt, einen Gutschein oder irgendwie sowas reingeholt wird, nicht so wertig wie ein Kunde, der die Marke gut findet. Ja. So, ne? Also was jetzt eigentlich passieren muss, ist, dass die Unternehmen mal irgendwie sagen, Mensch, ja natürlich, Performance-Marketing ist wichtig, aber Marke ist auch wichtig, weil sonst melken wir so ein bisschen den Lower Funnel komplett und irgendwann ist der halt alle, ne? Der ist der Trichter leer gelaufen.
Ja, und der wird ja auch nicht günstiger, ne? Ein ausgelutschter Lower Funnel Trichter wird ja durch Versteigerung eher teuer auf Transaktionen.
Aber das ist aber auch hart, ne? Das heißt, immer wenn du eine Firma bist, wo du sagst, oh Mann, das sind die neueren Kohorten sind viel schlechter, durch Gutscheine kann man zu, als die alten, dann im Prinzip zu sagen, jetzt investieren wir aber mal schlau in die Marke, das ist ein Schritt, der tut weh, weil der ist halt auch nicht billig dann.
Ne? Ja, und vor allen Dingen, also meine Erfahrung ist, dass das auch nicht so isoliert immer die richtige Antwort sein muss. Das kann auch ein Teil einer Antwort sein, aber dass die Kohorten schlechter werden, können auch zwei Effekte haben, die sich teilweise verstärken oder auch gegeneinander aufheben. Ne? Also Beispiel Rabatte auf der einen Seite, klar, das kann helfen. Du kannst auf der anderen Seite weniger Markenbekanntheit oder Markenloyalität haben. Du kannst aber auch gegenläufige Effekte haben, wie eine über alles geringere Loyalität von Endkunden zu Anbietermarken. Ja, ne? So, und wenn du das nicht zuordnen kannst oder näherungsweise zuordnen kannst, dann ist dann auch deine Maßnahme vielleicht nicht immer so richtig zielführend.
Ja, also das, ich bin ja schon mal froh, wenn Leute überhaupt oder Unternehmen überhaupt in Kohorten denken. Ne? Also das
und den Lower Funnel und Upper Funnel.
Ja, genau. Also weil jetzt mal angenommen, ich gebe irgendwie im Januar 1.000 Euro aus für Marketing, verdiene 1.200 Euro, mache das aber seit 10 Jahren. Mhm. Und ändere dann irgendetwas, also klar, dass man dann die Februar-Kohorte in den großen, aufeinander gestapelten Kohorten der Vormonate und Jahre, dass man da Änderungen nicht wahrnimmt. Ne? Also ich meine, das siehst du nur, wenn du in Kohorten denkst und das auch also wirklich durch die Firma durch ist. Sicherlich nochmal unterschiedlich, ob du eine irgendwie transaktionale Firma bist, aber auch selbst da gibt es halt irgendwie E-Commerce-mäßig Wiederkaufsraten und das Ganze.
Wollte gerade nochmal sagen, die Kohorte an sich setzt ja schon voraus, dass du als Unternehmen in der Kundendimension oder in der Summe der Kunden eines Zeitraumes über einen Gewinnungsweg denken kannst oder beides. Ja. Viele, die rein in Reichweiten und Awareness denken und die letzte Meile, also die direkte Kundenbeziehung haben, die haben ja gar nicht die Chance, also oder hatten in der Vergangenheit gar nicht so sehr die Chance in Kundendimension zu denken. Weil
also wenn du halt irgendwie den klassischen TV-Spot nimmst und sagst, Mensch, ich habe jetzt irgendwie GAP von XY und das halt irgendwie auf online übersetzt und sagt, oh Mensch, meine Landingpage haben jetzt oder mein Banner haben jetzt XY Leute gesehen, dass das nicht so die super KPIs ist.
Das weißt du, das, also wissen natürlich auch alle, die transaktionales Direct-to-Consumer-Geschäft machen. Ich fand das interessant, was du vorhin sagtest, das deckt sich auch ein bisschen mit meiner Beobachtung, dass so im Vier-Augen-Gespräch viele sagen, okay, ich wüsste eigentlich ganz genau, was man hier machen müsste. Und erstaunlicherweise ist in meiner Erfahrung die Aussage am deutlichsten, je weiter man in der Fachabteilung bei den wirklichen Spezialisten sitzt und wird immer verwaschener, je höher man in der Hierarchie nach oben steigt. Machst du auch solche Erfahrungen?
Also teils, ne? Das ist natürlich total schwer, sowas über den Kamm zu scheren. Ja. Also ich habe auch jetzt irgendwie ein, zwei Mal erlebt, dass es irgendwie so, eigentlich wenn der Externe, also jetzt hier natürlich ein externer Prophet, eigentlich das sagt, was die internen Leute sagen, ist manchmal, dass es irgendwie auf C-Level Geschäftsführungsebene mehr Gehör findet, als wenn die eigenen Mitarbeiter das sagen. Woran das liegt? Keine Ahnung, das muss irgendeine...
Weil du also, keine Partei bist und weil du mehr Benchmarks hast als immer nur...
Also hoffe ich. Aber es ist eigentlich schade, dass da manchmal so die internen Leute nicht gehört werden, die eigentlich den Weg kennen. So, ne? Also auf der anderen Seite hast du oft aber so Zielkonflikte durch irgendwie so blöd aufgehängte Abteilungen. Also ich kenne das noch irgendwie aus meiner Affiliate-Zeit von Anno dazumal. Da habe ich irgendwie Affiliate gemacht für einen Mobilfunkkonzern. Das lasse ich mal so stehen, wo im Prinzip Affiliate im Sales hing und das Online-Marketing im Marketing.
Das gibt es auch heute noch.
Ja, aber du kannst in drei Fingern abzählen, was da lief. Ne?
Ja, ist erstaunlich. Trotzdem finde ich es wahnsinnig spannend, wie unterschiedlich sich dieses Wissen, was ja längst keine Mindermeinung mehr ist, wie unterschiedlich schnell oder schlecht sich das in Unternehmen durchsetzt, gerade bei Unternehmen, wo es auch wirklich um was geht, ne? Entweder um Marktanteile oder Budgeteffizienz oder beides und bei manchen sogar mehr oder weniger geht es da um die Zukunft. Ja. Wir waren vorhin so stehen geblieben bei dem Thema Organisation und Technologie.
Ja.
Wenn wir sagen, okay, das Verständnis über Maßnahmen, Upper Funnel, Lower Funnel, Performance, Branding etc., dann haben wir die, also ich habe so zwei Themengebiete, die auf jeden Fall noch streifen möchte. Das eine ist das Thema, die Bedeutung von BI im Marketing und das andere ist das Thema, was ja durchaus miteinander zusammenhängt, die Bedeutung und die Wertschöpfung, durch Technologie mit ermöglicht wird.
Ja.
Fangen wir mit BI an.
BI finde ich super. Also BI ist ja eins meiner Steckenpferde, was ich wirklich toll finde und auch finde, dass es ein total wichtiger, essentieller Teil von jeder Firma ist, die irgendwie so ein bisschen wissen will, was eigentlich so passiert. So. Je höher das BI aufgehängt ist in der Firma, desto besser ist es. BI ist sollte nicht Controlling sein, sondern BI sollte also eher so als, ja, so ein bisschen so als Support-Funktion, der, also quasi der Scheinwerfer im Dunkeln sein für alle Leute, die eigentlich Geld ausgeben. So.
Und du meinst aber BI durchaus auch für die Ziele der Marketingbewertung und Marketingsteuer. Also weil du sagst, so hoch aufgehängt und zwar nicht Controlling, das könnte jetzt auch für die Kapitaleffizienz gemeinsam oder für die Produktions- und Lagerumschlagsgeschwindigkeit.
Also das ist sicherlich auch ein Teil, den man gut in BI abbilden kann. Ja. Also
du meinst Marketing,
also, BI. Also es kannst du durchweg machen. Ne? Also sicherlich Marketing BI ist ein Teil davon. Und also das ist eigentlich ganz witzig, also ich habe mal mit Leuten gesprochen, die so, ey Kai, erzähl mir mal Best Practice, wie so Reports aussehen. Und ich sage, ganz ehrlich, Best Practice, also gibt's nicht. Ne? Das sind so Leute, die sagen, ey BI, bau mir mal den Google AdWords Report in Trello nach. Ne? Also da sage ich, wo ich sage, ey, Trello macht eh keinen Sinn, ne? Aber bauen wir mal den Google AdWords Report nach. So, ne? Also das ist so.
In Tableau.
Ja, in Tableau, das meine ich, sorry. Ja. Also bauen wir mal den Google AdWords Report in Tableau nach. Ne? Also das. Also es macht
wenig Sinn. BI, das ist klar.
Ne? Also für mich ist halt BI in dem Moment, wo du halt sagst, okay, was ist eigentlich der Doppelklick dahinter sozusagen? Ne? Also in dem Moment, wo du sagst, okay, ich generiere irgendetwas über SEA. Was für Produkte werden denn verkauft? In dem Moment, wo du halt quasi vorne von der Firma und hinten zusammenführst und dadurch bessere Insights kriegst, was für Kunden du kriegst, wo eigentlich der Wert generiert wird.
Welches Nachkaufverhalten, wie die Kohorten sich aufbauen.
Was auch immer. Und da natürlich spielt auch mit rein, dass du irgendwie gucken musst, also wo fängst du an mit BI? Ne? Natürlich kannst du sagen, ich fange entweder vorne an beim Marketing oder du fängst hinten an bei der Logistik, beim ERP-System. So, ne? Und ich glaube, beide Wege sind total plausibel. Also es ist es gibt kein richtig, kein falsch. Und wichtig halt nur, wenn du irgendwie auf der einen Seite anfängst, dass du dich durcharbeitest zur anderen Seite. Es bringt halt wenig, wenn du halt nur das, sag mal, Marketing, weiß nicht, Klickketten, Attributionen BI machst, aber nicht anguckst, was passiert denn eigentlich Wiederkaufverhalten, funktioniert es mit Retouren. Also ich denke, es muss einmal durch die ganze Wertschöpfungskette der Firma durch.
End-to-end, ja, okay. Marketing und AdTech, die ist ja jetzt, in meiner Welt ist das so ein Thema, wo viele gerade auf der Gesellschafter- oder Geschäftsführungsvorstandsebene sehr schnell sich eine Abkürzung erhoffen für einen vielleicht noch nicht optimalen digitalen Reifegrad für ihre Unternehmung. Das klassische Muster ist so, Mensch, ich habe gehört, die Kollegen von Adobe, Salesforce, Google, you name it, die haben da ein Tool, das macht was mit AI oder...
Das ist eigentlich so ein typischer Geschäftsführer-Schnack, der Angst hat, was zu verpassen, weil er mal gehört hat, dass wer anders das und das macht. Also ich glaube, mit einem Tool, was du dir anschaffst, ist dir erstmal noch gar nichts geholfen. So, ne? Also du kannst auch zu einer Agentur gehen, die wird am Ende auch ihren EBIT optimieren mit einem tollen Tool. Sondern ich glaube, du musst halt, wenn du dich für irgendein System entscheidest, was auch immer, solltest du halt diese Kompetenzen von Menschen, die dieses Tool bedienen, in-house aufbauen, einfach um quasi ein Alignment zu erreichen, was die Interessen und die was die Interessen eigentlich angeht. So, ne? Also eine Agentur natürlich hat eine Agentur ein sekundäres Interesse, das Unternehmen glücklich zu machen, wird sie aber nur so lange machen, oder muss sie, also ich sage jetzt mal kurz böse, so lange machen, bis der Kunde sich beschwert, sozusagen, und so lange, bis er sich beschwert, werden sie ihren eigenen EBIT optimieren.
Das muss der Kunde ja auch mitkriegen, was er so erreicht oder nicht erreicht.
Ja.
Wenn wir jetzt fangen wir mal mit so den Standard-Tools an. Also, das sind ja sehr wahrscheinlich in unserer Welt, was ist unserer Welt? Also in der digitalen Welt, alles was Bewegungsdaten, also Web-Analytics, alles was Kampagneninformationen oder zur Kampagnenausspielung ist, Bid-Manager. In letzter Zeit gibt es ja auch viel, aus meiner Sicht zu Recht, viel Diskussion über die Frage, wie bringt man eigentlich die die BI/CRM-Welt mit akquisitorischen, also wie bringt man eigentlich Akquisition und Retention-Maßnahmen auf einer Steuerungs- und Bewertungsebene irgendwie zusammen. Das ist so das Stichwort, ne? DMP, CDP oder sonstige Systeme, die halt beides können, also Bestandskundeninformationen, Bewegungsdaten, akquisitorische Informationen zu verarbeiten. Wie siehst du die Welt so für den Marketier in Zukunft? Hast du das Gefühl, dass sich die Spezialisten, also zum Beispiel Cross-Engage im CDP-Bereich durchsetzen können bei der breiten Masse der Advertiser? Oder sind vielleicht eher die Generalisten à la Salesforce, Adobe?
Also ich glaube, es hängt von dem Setup ab, was in der Firma ist. Ne? Also ich meine, wenn du natürlich Salesforce hast, ist es natürlich leicht zu sagen, ach komm, dann stöpseln wir hier das CDP-Tool von denen noch rein und dann ist alles,
das so?
Alles gut. Also wir machen ja einen Podcast, sonst würde man jetzt meine hochgezogenen Augenbrauen sehen.
Ja. Also das ist die Hoffnung, dass das so leicht funktioniert.
Ja, genau. Mhm. Na, also ich denke, wo du gesagt hast mit den Tools und ich denke, man muss halt noch einen Tick früher sozusagen ansetzen. Ich glaube, man sollte erstmal anfangen, seine eigenen Rohdaten zu ownen. Mhm. Kannst halt über irgendwie Webtrack mitspeichern, Pivik, GA 360.
Rohdaten, damit meinst du an der Quelle First-Party-Data, also aufkorreliert.
Also wirklich und zwar Rohdaten im Sinne von, was kommt an Marketing-Aktivitäten auf meine Seite, was passiert auf meiner Seite, was passiert sozusagen im Backend, auch wenn man heute noch nicht vielleicht diese Daten oder nicht weiß, was man macht mit diesen Daten, hört auf jeden Fall ab Tage 1 diese Sachen mitschmeichern, selbst, wie gesagt, wenn man noch nicht richtig weiß, was man daraus machen will, weil wenn man in dem Moment sagt, oh Mann, wir müssten eigentlich mal Rohdaten haben, fehlt einem wahrscheinlich schon 1-2 Jahre Rohdaten, die man hätte sammeln können und aus den Erfahrungswerten dann irgendwas Schönes bauen kann. So, also damit soll ich euch, also
Ownership auf die Daten.
Ja, also damit würde ich auf jeden Fall erstmal anfangen, bevor ich überhaupt über DMP und was auch immer nachdenke. So. Mhm. Also als Basis für irgendwie die Daten für so Data Warehouse. Mhm. Dann kannst du das ganze Ding natürlich so komplex machen, wie du möchtest. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie mal dieses Lumascape, diese Logo-Wüste, die da irgendwie in Erinnerung rufst. Also gut, kein Mensch wird da jedes Tool von denen nutzen. Ne? Aber ich meine, der Grad der Komplexität, den du da irgendwie machen kannst, ist sehr hoch. Du kannst es aber auch einfach machen, indem du erstmal anfängst mit einem Ad-Server und deine eigenen First-Party-Daten in einem Ad-Server sammelst. Mit diesem Ad-Server nicht nur Banner ausspielst, sondern vielleicht auch On-Site-Elemente, ne, die zwar als Banner ausgespielt werden, aber natürlich nicht aussehen wie ein Banner. Mhm. Also diesen ganzen Grad der Komplexität kannst du dich relativ einfach nähern und gucken, ist das was bei uns passt.
Mhm. Wie siehst du, wenn du du redest ja mit Fachabteilungen, aber auch mit Gesamtverantwortlichen auf der Geschäftsführungs- oder Geschäftsleitungsebene deiner Unternehmen oder deiner Partner. Wie hoch ist so die Management-Attention für diese gesamten CRM-Prozesse? Ich habe so das Gefühl, dass immer noch der Fokus ganz stark auf alles, was eher akquisitorisch ist und sehr dicht an der Neukundenseite gebaut ist, dass das eher so ein bisschen, ich will nicht sagen übergewichtet, aber sehr viel Fokus hat, während die Bestandskunden-Retention-Seite in meiner Wahrnehmung eigentlich nicht den fairen Anteil der Aufmerksamkeit und der Initiativen
kriegt. Also sehe ich ähnlich. Also ich sehe es sogar noch einen Zacken, also anders. Also für mich, also mir kräuseln sich immer die Nackenhaare, wenn irgendwie CRM mit E-Mail gleichgesetzt wird. Mhm. So. Natürlich ist E-Mail ein super Weg, um den Kunden zu erreichen. Aber er ist halt einer von, also wirklich vielen. Also theoretisch kannst du Retargeting, also ist für mich auch eine Art von CRM.
Klar.
Eine WhatsApp-Kommunikation ist ein Teil von CRM. Ne? Also das ist natürlich, jetzt mal um auf Cross-Engage zurückzukommen, ist natürlich relativ komplex, sowas zu orchestrieren. Mhm. Und es ist natürlich gut, wenn es solche Tools gibt, die einem da ein bisschen bei helfen.
Mhm. Ja, und auch den Prozess nicht nur sagen wir mal, aufsetzen, sondern auch die Konzepte, die es dafür braucht, also helfen mitzugestalten, dass diese Konzepte umgesetzt werden und auch verstanden werden. Ja. Ist die, du arbeitest ja für Unternehmen, die im B2C als auch eher im B2B-Bereich unterwegs sind. Was ist so der strukturelle Unterschied zwischen den B2B-Advertisern und den B2C-Advertisern? Abgesehen von dem offensichtlichen, dass das eine mehr Volumen hat.
Also ich glaube, die B2C-Advertiser sind so ein, ich glaube, so ein Zacken näher an ihren Kunden dran. Also das heißt, die sind, glaube ich, weiter, was so, also um jetzt mal beim Thema CRM zu bleiben, also wie sie im Prinzip Kunden, die im Funnel sind, bespaßen oder über die, weiß nicht, Kaufschwelle tragen. Mhm. Ich glaube, da können oder kann der eine oder andere irgendwie B2B-Kunde noch ein bisschen dran lernen. Natürlich ist B2B auch ein Zacken vielleicht komplizierter im Sinne von CRM, aber also man wird sich wundern, wenn man mal eine Custom Audience seiner Business-Kontakte bei Facebook erstellt, wie viel Overlap es gibt und selbst man theoretisch Facebook-Retargeting via Custom Audience nutzen kann für B2B-CRM.
Ich spar mir jetzt die GDPR-konforme Zustimmungsfrage. Ich finde das sehr schlau, das zu tun, wenn man die Zustimmung dafür hat.
Über
Datenschutz
zu sprechen. Nee, aber ich bin da ganz pragmatisch. Ne? Ja. Also ich meine, was kostet eine Abmahnung? Ne? Also,
ja. No. Also das ist... ja, alles gut. Insbesondere aus Forschungszwecken ist es, glaube ich, total valide, solche Abgleiche zumindest in Erwägung zu ziehen. Kann das auch sein, dass im B2B so ein bisschen der Druck noch nicht so da ist, wie es im B2C schon längst der Fall ist? Weil wenn ich mir angucke, wie groß die Umsätze und Deckungsbeiträge von einigen B2B-Unternehmen ist, also was da insbesondere auf der Deckungsbeitragsseite umzuverteilen ist.
Ja.
Und wie sich B2C entwickelt hat, ist ja auch relativ wenig überraschend, dass die Bereiche, wo die Deckungsbeiträge, die am schlechtesten zu verteidigen waren, als erste gegen Null gefahren wurden. So, ich habe manchmal das Gefühl, dass die B2B-Kollegen denken, dass das schon nicht so schlimm wird und dass die alte Welt, also sehr stark Sales getrieben und wir sind Weltmarktführer im You Name It und wir gehen auf 3 Messen, wir machen unsere produktbezogene Kommunikation und dann kommt eigentlich an uns keiner vorbei, dass das mehr als einfach nur naiv ist.
Also ich glaube, für mich ist der gravierende Unterschied, die Ansprache der Kunden ist natürlich von einer B2C-Firma ein bisschen leichter. Du hast die Masse mehr, du hast mehr Daten zum Testen.
Du kannst einfacher targeten, weil du weniger Streuverluste hast.
Sehr gut. Ja, und dafür verdienst du vielleicht nicht so viel mit den einzelnen Kunden wie bei B2B. Bei B2B ist es eher umgekehrt, sag ich mal so die Sales-Phase, also es wird jede B2B-Firma wird es wissen, ist halt deutlich länger und aufwendiger, aber dafür bleibt der Kunde meistens auch länger da, gerade für so Tool-Anbieter ist es oft so, wenn du einmal eingebaut bist drin. Ja. Ne? Und dadurch ist natürlich der Leidensdruck für die B2B-Firmen vielleicht nicht so hoch wie bei B2C, wo die Leute halt viel, viel wechselwilliger sind. Also ich meine, wie oft haben wir schon Handyverträge gewechselt? Wie oft haben wir unseren Stromanbieter gewechselt?
Ja.
Ich glaube, dass die Frequenz sozusagen der Wechselbereitschaft bei B2C viel höher ist als bei B2B.
Okay, aber dennoch, also selbst wenn das so wäre, ich würde mal in Frage stellen, ob das immer so bleibt, weil auch so jemand, der Investitionsgüter vertreibt, verkauft oder Investitionsgüter einkauft, muss ja auch unterliegt ja auch einem gewissen Kaufentscheidungsprozess.
Ja.
Und die Lufthoheit über diesen frühen Entscheidungstrichter zu haben, die würde ich jetzt nicht meinen, also wenn ich B2B-Unternehmen wäre, würde ich diese Lufthoheit nicht meinen Wettbewerbern überlassen. Du hast ja so ein relativ, also super schlaues Beispiel von Custom Audience Abgleich meiner LinkedIn-Kontakte und Facebook gemacht als Beispiel.
Mhm.
Wenn du aber mal auf manche B2B-Unternehmen gehst und guckst mal, was feuern die eigentlich für Targeting-Cookies ab, dann tun die mal eben nichts.
Ja, also ich glaube, dass. Also es ist jetzt auch wieder schwer, alle über einen Kamm zu scheren, aber ich glaube, dass generell die B2B-Firmen so ein bisschen was lernen können von den B2C-Firmen, auch wieder total allgemein gesprochen, gerade was so im Sinne von BI, Kundenfokussierung, wo kommen die eigentlich her? Mhm. Weil man kann erstaunlich, also jetzt rein mal online gedacht, man kann erstaunlich viel sowohl für Marke als auch im Performance-Bereich, sowohl für B2C als auch für B2B machen. So, also es ist jetzt, wenn jetzt eine B2B-Firma irgendwie sagt, online funktioniert nicht für uns, also das würde ich stark hinterfragen.
Also man soll ja dieses anekdotische Wissen nicht zu sehr überbewerten, aber ich für meine Investitionsentscheidung, egal was das ist, ich will jetzt bewusst kein Heizungsbeispiel nennen, aber ein Automobil. Also allein, man muss sich nur mal angucken, wie heute im Jahr 2019, ich weiß nicht, alle machen das, es gibt auch Ausnahmen, aber wie im Jahr 2019 Probefahrten generiert werden. Oder umgekehrt, wie schwer das für dich als Konsument ist, da sauber durch so einen Prozess durchzugehen. Da finde ich die ganze gibt es ja auch viele richtig schlaue Plattformen, die im Netz, egal ob das Leasing-Plattformen sind oder Plattformen, die Neuwagen mit Rabatten an den Markt bringen, die machen das richtig gut. Mhm. Die einzige Gruppe, die es wirklich nicht gut macht, sind in meiner Wahrnehmung die Automobilmarken selbst. Mhm. Es gibt da Ausnahmen, aber trotzdem ist das erstaunlich bei so einer Kaufentscheidung, wie gut du da die Leasing-Experten, die finde ich besonders gut, aber auch die Neuwagen-Jungs, die machen das ganz toll über alle Kanäle, richtig gut orchestriert, CRM-mäßig, Lead-Gen, aber auch wenn du im Lead-Kanal bist, wirst du richtig gut getriggert, während du mehr oder weniger fast berührungslos auf viele der Automobilisten-Seiten gehen kannst und danach entweder wahnsinnig viele Formulare ausfüllen musst und dich erstmal qualifizieren musst, um in eine Customer Journey eintreten zu dürfen, oder du mehr oder weniger ignorierst wirst.
Also
hast du da eine Erklärung für?
Nee, habe ich nicht. Also du wirst ja selbst online ignoriert, als auch offline. Also ich meine, wer von uns war nicht in einem Autohaus, hat sich mal umgeguckt und wurde nicht angesprochen. Also ganz ehrlich, ich
verstehe. So ein bisschen wie Karstadt damals
und Amazon. Also verstehe ich nicht. Ne? Ja. Also das ist.
Aber lass uns mal nur über online sprechen. Ja. Also hast du eine Erklärung, weil du hast jetzt also zumindest einen B2B-Fall bei dir kenne ich, da könnte ich mir vorstellen, das ist ähnlich, die haben gleiche Konflikte, es gibt irgendwie noch Händler, manchmal gibt es Handwerker, verstehe, dass es manchmal so Brüche gibt und dass Marketing nicht gleich Sales ist, verstehe ich auch, aber wenn ich mir gucke, wie heute eine Kaufentscheidung vorbereitet wird, und da ist ja jetzt vor 10 Jahren, dass sie sagen können, boah.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also
ich
glaube, was muss ich in Unternehmen auslösen, damit diese Prozesse richtig gewichtet werden?
Also ich glaube, da muss ein bisschen das ich sag mal, der Blick geschärft werden für, also wie tickt eigentlich der Kunde, was passiert da eigentlich so, ne? Also ein Freund von mir hat mal ein schönes Beispiel gebracht und hat gesagt, stell dir mal vor, du hast ein Fließband mit einer oberen Seite und einer unteren Seite. So, auf der oberen Seite musst du halt irgendwie gucken, dass du dem Kunden sagst, hey, hier bin ich, ne? Weil er in einer passiven Phase ist und vielleicht das Auto oder was auch immer, ne? Also das kannst du wirklich auf alles übertragen, nicht in dem Moment interessant ist, aber du musst halt gucken, dass du im Kopf präsent bist. Und das musst du halt irgendwie machen mit irgendeiner brandigen Kampagne. So, ne? Musst du halt irgendwie gucken, dass in dem Moment, wo das Fließband quasi auf die andere Seite fährt und der Moment, wo das auf die andere Seite fährt, das ist der Trigger. Und der kann, also der kann ja ganz verschieden sein, ne? Also um mal jetzt bei dem Autobeispiel zu bleiben, mein Auto ist kaputt, irgendwie hier mein Diesel ist verboten in der Innenstadt, was auch immer, ne? Also da gibt's halt irgendwie, muss man sich ja mal schlau überlegen, was ist was sind eigentlich die Trigger, wo mein Fließband eigentlich auf die andere Seite fährt von der oberen passiven Phase, wo ich eigentlich nur sagen muss, lieber Kunde, bitte kenne mich, runter auf die untere Seite des Fließbandes, wo du dem Kunden sagen müsst, also ich bin hier, kauf jetzt bei mir.
Ja.
Und ich glaube, dieses Verständnis, dass es irgendwie eine aktive und eine passive Phase gibt, ist, glaube ich, also fehlt hier und da. Und auch, dass eigentlich dass man eigentlich Branding-Kampagnen eigentlich zerlegen müsste. Also du wirst nicht eine Branding-Kampagne machen, die auf alle Punkte einzahlt, wie Awareness, wie die Markenbotschaft, wie die Aktivierung, sondern das macht also meiner Meinung nach About You zum Beispiel sehr, sehr schlau, die zerteilen das. Ne? Also es gibt Spots selber produziert für irgendwie enge Zielgruppen, wo man halt irgendwie die Aktivierung macht. Es gibt irgendwie Spots mit einer hohen Frequenz, wo man irgendwie versucht, die Markenbotschaften irgendwie zu transportieren. Und das finde ich einen sehr, sehr schlauen Ansatz, nicht irgendwie die allumfassende Branding-Kampagne zu machen. Wenn man also das sich nochmal zu Gemüte führt, zu sagen, der Funnel ist ja oben relativ breit, sind 1, 2, 3, 4, 5, weiß ich, wie viele Schritte, bis du halt unten bist. Das ist genauso wie beim Performance-Marketing, ist es ja auch nicht, du machst ja auch nicht eine Kampagne sozusagen für alles, sondern jeder hat ja auch begriffen, okay, Display-Kampagnen sind so ein bisschen früher als SEA-Kampagnen im Funnel, so Thema Push und Pull. Wenn man das Gleiche so ein bisschen mal auf den Branding-Teil überträgt, dass man nicht eine Kampagne macht für alles. Ich glaube, das ist ein gutes Schlüsselwissen, was ich mir wünsche, sozusagen, was jeder B2B oder jeder B2C Verantwortliche haben sollte.
Ja, man könnte sich trotzdem fragen, also gerade wenn man guckt, was kann so eine Transformation erfolgreich machen, was kann dabei helfen? In meiner Wahrnehmung gibt es durchaus ja schon keine Klappheit mehr an Spezialisten. Ne, traditionell gibt es im Marketing deutlich mehr, die mehr in der Upper Funnel Markenkommunikationswelt unterwegs sind und Kreation und Content ist, glaube ich, auch traditionell schon immer gut vertreten gewesen, weil wir das auch in der analogen Welt brauchten. In der digitalen Welt haben wir ja im Grunde Marketing durch die Lower Funnel Welt kennengelernt und waren dann sehr stark in der quantitativen, analytischen Welt zu Hause und haben dann das, was du sagst, ne, die andere Seite des Fließbandes irgendwie gemacht. Aber es gab wenig Konnektoren. Ja. Es war sehr stark entweder oder. Es gab wenig, was war ja damals gar nicht notwendig, weil was die Lower Funnel Welt ja nicht kann, ist, sie kann ja kann wirklich einen Bedarf schaffen. Umgekehrt muss die Upper Funnel Welt ja auch schon irgendwie quantitativ nachweisen, dass sie einen Wertbeitrag gebracht hat. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt zu wenig Architekten, die über alle Gewerke oder Funktionen wirklich ausreichend gut, also die breites und ausreichend tiefes Wissen haben, um das zu orchestrieren und dass umgekehrt diese Architekten in diesen Organisationen von alleine auch nicht so richtig schnell anwachsen.
Ja.
Oder teilweise haben die Architekten auch gar keine Lust, in solche Organisationen zu gehen, weil sie da nicht schnell genug vorankommen. Kann das sein?
Ja, also ich glaube, es kann sein. Also ich habe also oft gesehen, dass es halt irgendwie eine Branding-Abteilung gibt, die den oberen Funnel macht und eine Performance-Abteilung, die den unteren Teil macht. So, ne? Und dann gibt es da Rivalitäten, die sprechen nicht miteinander.
Die kämpfen um Budgets und Leute.
Ja, also wo man überlegt, also es ist natürlich auch sag mal, viel Verantwortung für eine Person, so diesen ganzen Kram zu machen. Aber meiner Meinung nach macht das total Sinn, also dass zumindest einer mal diesen ganzen Funnel überblickt.
Ja. Und damit dann auch entsprechend steuern könnt. Ne? Und die können ja auch einen Beitrag leisten, um die Organisation, wenn sie nicht die Gesamtorganisation machen können, aber die marketingseitige Organisation und auch die technische Konzeption zumindest mitgestalten, als gemeinsam mit dem CTO. Das bringt mich so ein bisschen zu von wegen Organisation zur Arbeitsteilung und der Rolle der Unterstützer. Unterstützer können ja alles möglich sein, das können Berater, das können einzelne Köpfe sein, das können Technologie-Player sein, aber traditionell sind das auch sehr stark Agenturen, Kreativagenturen, aber vor allen Dingen auch Mediaagenturen in unserem Fall. Wie siehst du die Rolle, du kommst ja aus dem Berliner Ökosystem. Wie siehst du die Rolle der Mediaagenturen? Ich sage nicht, das kann man nicht alles über einen Kamm scheren, es gibt solche und solche. Aber wie siehst du die Rolle der Mediaagenturen und den zukünftigen Beitrag, den Mediaagenturen in dem digitalen Spiel bringen können?
Also ich glaube, eine Mediaagentur kann immer Sinn machen, im Moment, wo man irgendwas in-house nicht leisten kann, weil man die Leute nicht hat oder weil die Ressourcen da knapp sind. Ich glaube, ein In-House-Team wird im Sinne von Performance oder irgendwie Zielen, glaube ich, fast immer eine Agentur schlagen. Also mit einem Sternchen jetzt, wenn das nötige Know-how vorhanden ist. So, ne? Also sei es im Sinne von, dass du dir irgendwie die 15% Agenturprovision sparst. Ne? Also da hast du ja selbst schon mal, ohne dass überhaupt was passiert, selbst wenn du nur genauso gut bist wie die Agentur, bist du ja schon 15% besser.
Ist die, das geht ja vor allen Dingen für die sagen wir mal, analogen Bike-Buying-Sachen, ist die Kostenseite da wirklich kriegsentscheidend oder ist es auch die Bewertungs- und Steuerungskompetenz?
Also wie gesagt, ich bin echt kein Feind von Agenturen. Ne? Also es wird immer Momente geben, wo man sagt, so Mensch, RTA. Mhm. Know-how nicht in der Firma, habe ich auch schon irgendwie ein, zwei Mal erlebt, wo man sagt, pass mal auf, wir suchen uns eine Agentur, die uns dort hilft. Mhm. Wenn ich das getan habe, bin ich eigentlich immer mit dem Satz rangegangen, also ihr helft uns und bitte, wenn wir die Leute haben, helft ihr uns, die aufzuschlauen und euch selber am Ende überflüssig zu machen. Also, dass sie von vornherein wussten, liebe Agentur, ihr seid hier eine Interimslösung. Ne? Also, es ist genauso, wenn ich irgendwo hingehe, mache ich mich meistens relativ schnell auch wieder selber überflüssig.
Ja, das spricht ja für einen guten Architekten, das wäre ja, also es ist kein gutes Zeichen, wenn der Architekt dann irgendwann bei dir einzieht. Und was ist da so deine Wahrnehmung, wie reagieren jetzt Agenturen oder Dienstleister auf solche Insourcing-Initiativen?
Also ich sag mal, wenn du also von vornherein offen gespielt hast und sagst, pass mal auf, wir nehmen euch mal jetzt für Zeitraum X, dann inhausen wir das, weiß jeder Bescheid. Mhm. Und so, also ich denke, also ich meine, das ist wie in meinem Leben, ne? Muss man halt offen mal miteinander reden und sagen, so und so ist es. Und also dafür ist halt auch unsere Welt zu klein, um da irgendwie rumzuzicken. Dann, ne? Also sowohl von der einen als auch der anderen Seite. Ne? Also das ist, sollst du weder als Unternehmen rumzicken, noch als Agentur rumzicken. Mhm. Also das kann nicht gut gehen am Ende.
Ja, super spannend. Kai, hast du meine Abschlussfrage, hast du einen Advertiser, egal ob du ihn von innen oder von außen kennst, aber hast du einen Advertiser, den du besonders vorbildlich findest in Form von Transformation oder Performance, also im Sinne von Marketing-Performance? Oder würdest du sagen, kann man so nicht sagen, kann man nicht alle über einen Kamm stellen?
Also doch, habe ich, aber das wäre jetzt unfair, den jetzt zu nennen. Ne? Also das ist...
doch, wenn es positiv ist.
Ja, nee, also es ist halt irgendwie Leute, für die ich gearbeitet habe, das ist so, das, ne, das okay. Bleibt, da ist halt der okay. Siegel der Verschiedenheit, wieder so weder positiv noch negativ. Nee, also, ja, es gibt Leute, die machen es gut. Mhm. Ne? Also ich kann jetzt irgendwie von meiner eigenen Firma, irgendwie von Idaling irgendwie reden. Die machen es seit Anfang an richtig gut, finde ich. Machen es heute immer noch richtig gut. Ne? Also, Michael Schritzemeier ist ein Wahnsinns-Typ, der macht das wirklich toll.
Ja, und der macht das ja auch schon nicht seit gestern.
Ja,
und
genau.
Ist ja auch wirklich in einem, ich weiß es bei einer Haifischbecken gesagt, ne? Aber dieses Segment ist ja eins der wirklich, das ist wirklich ein ganz hochkompetitives
Segment. Ja, also war es schon immer,
da aber zu bestehen.
Ja. Ja. Also die machen es gut.
Ja.
Natürlich ein bisschen biased, weil mein Herz für die Firma sehr schlägt. Mhm. Ja, das so. Da verteile ich noch ein bisschen Kudos in die Richtung.
Sehr gut. Klasse. Ein schönes Schlusswort. Kai, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Insights. Und ja, hoffentlich bis bald mal wieder. Ja, vielen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Sehr schön.